Weil ich war schon selber in der Situation, dass man da steht, okay, was hätte die Person denn gewollt? Und es sind Gedanken, die nicht so cool sind und die ich jetzt quasi dann quasi meiner Family ersparen möchte. Und die müssen sich keine Gedanken mehr drum machen. Hi, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Hier ist Benny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge gibt es 6+1 Tipps bzw. Anzeichen, woran du erkennen kannst, dass du deine Finanzen gut im Griff hast. Und ja, falls du zu denen gehörst, die auch mein Newsletter abonniert haben, dann fällt dir wahrscheinlich auf, sowas Ähnliches habe ich doch schon mal gelesen und du hast recht. Ich habe das schon mal so oder so in der Art in den Newsletter reingepackt, das war im September. Und für dich habe ich dann extra quasi nochmal einen Zusatztipp mit reingepackt. Das heißt, du kannst es entweder als Reminder nochmal nehmen, wenn du merkst, vielleicht war der ein oder andere Punkt dabei, den habe ich zwar gelesen, aber noch nicht so ganz umgesetzt. Und natürlich, falls du sagst, jo, habe ich alles, gibt es noch einen Zusatztipp für dich. Falls du mein Newsletter nicht abonniert hast, dann wirst du jetzt merken, ja, dass es viele Bereiche gibt, die quasi schon mal vorher angeläutet werden, beziehungsweise ich schon mehr Sachen auch in meine Newsletter reinschreibe. Das heißt, wenn das für dich interessant ist und da Bock drauf hast, dann trag dich doch gerne unten in meine E-Mail-Liste ein. Da habe ich dir den Link reingepackt und dann bekommst du solche Infos dann auch viel, viel früher. Gut, legen wir los. Und der erste Trick, der ist wahrscheinlich gar nichts Großes, aber das ist eine Sache, wo ich zumindest ein bisschen gebraucht habe, bis ich die verstanden habe. Und das ist bezahle dich selbst zuerst. Denn ich habe bei vielen festgestellt, und auch bei mir damals war das so, dass ich immer das gespart habe, was übrig geblieben ist am Ende vom Monat und ich mir nicht vorher ein festes Budget quasi vorgenommen habe, wo ich sage, okay, das investiere ich jetzt, das spare ich zur Seite, sondern ich habe meistens dann das zur Seite gespart, was halt so übrig blieb. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil du halt manchmal mehr Monat als Geld übrig hast, so sagt man ja. Und dann passiert es eben, das mache ich nächsten Monat. Mache ich nächsten Monat und dann passt es schon. Und es gibt sogar Bücher. Ich habe ja mal ein Buch empfohlen, Psychologie des Geldes. Und selbst er sagt, er spart am Ende des Monats. Oder das, was übrig bleibt. Und das finde ich nicht so gut. Ich würde sagen, bezahl dich selbst zuerst. Also leg erst die Sparrate fest und konsumier dann den Rest. Dann kannst du das, hast du erstens die Sparrate schon gesichert und zweitens kannst du das verkonsumieren mit einem recht guten Gewissen, weil du nicht denkst, hoffentlich habe ich noch genügend übrig, um nachher zu sparen. Also solche Dinge sind eher unangenehm und machen es dir auch einfacher. Deswegen implementier so ein System, das kannst du ganz einfach mit Daueraufträgen oder sowas machen, dass du einfach die Sparrate direkt abbuchst, wenn Zahltag ist. Und dann ist es für dich ganz sehr einfach. Also die erste Regel ist, bezahle dich selbst zuerst. Der zweite Punkt ist, dass du einen separaten Notgroschen hast. Der Notgroschen ist eine Rücklage, ist die einzige kostenlose Versicherung der Welt, gibt da viele Begriffe dafür. Aber das Wichtige für diesen, oder warum so ein Notgroschen denn wichtig ist, dass er dich vor unvorhergesehenen Ausgaben schützt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du viel investiert hast gerade. Ich kann es ja gerade bei mir sagen, wenn du einen Umzug gemacht hast. Ich habe mir jetzt einen Skikurs am Wochenende gemacht, das war auch nochmal recht teuer. Und du hast Ausgaben ohne Ende und plötzlich geht dein Auto kaputt oder der Fernseher geht kaputt oder irgendwas geht kaputt und dann denkst du, scheiße, ich habe jetzt so viel Geld reingepulvert in andere Sachen, das kriege ich auch nicht mehr zurück. Und jetzt habe ich hier nochmal ein paar hundert oder sogar tausende von Euro, die ich nochmal vorstrecken muss und ich weiß gar nicht, woher das Geld kommt. Deswegen hast du dafür einen separaten Notgroschen und das wichtige Wort ist separat. Ich empfehle das immer auf ein Tagesgeldkonto oder sowas zu packen, wo du auch keinen alltäglichen Zugriff drauf hast, sondern es ist nur für solche Fälle gedacht. Und wenn du dann auf mal viel investiert hast und viel gerade große Ausgaben hast und dann passiert sowas, hast du immer noch den Notgroschen, der dir in diesem Moment, auf Deutsch gesagt, den Arsch rettet. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, so einen separaten Notgroschen zu haben. Der dritte Punkt ist, dass du deine Arbeitskraft oder deine Existenz abgesichert hast. Ich weiß, es ist Versicherung und ist nicht so toll und viele Leute schreiben auch, hey, mach doch weniger Versicherungen, es ist langweilig und ich habe das doch schon und Ja, es ist trotzdem wichtig, dass das Fundament von deinem finanziellen Aufstieg passt, dass es steht. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du hier deine super ETF-Strategie und hier und da investiert hast und plötzlich reißt dir irgendein Schicksalsschlag und der kommt schneller, als man denkt. Auch eigene Erfahrung. Der reißt dir dann finanziell quasi den Boden unter den Füßen weg und dann ist deine Depotstrategie hinfällig, weil du das Geld anderweitig verwenden musst. Deswegen bilde Rücklagen und sichere das Ganze ab, da wo es deine Existenz zerstören kann. Deswegen sage ich nicht, schließ jede Versicherung. Du brauchst keine Brillenversicherung, das verticke ich auch nicht. Sondern bei mir ist es wichtig, dass du die existenznotwendigen oder die existenzbedrohenden Risiken absicherst. Das ist sowas wie ein Arbeitskraftverlust, dass du nicht mehr arbeiten kannst, eine Krankheit, ein Haftpflichtschaden oder solche Dinge, wo es halt richtig, richtig böse werden kann. Ein Unfall zum Beispiel auch. Und das sind halt Dinge, die man auf jeden Fall absichern sollte. Und auch wenn es am Ende langweilig ist, man viel Zeit am Anfang dafür investieren muss, aber wenn dein Fundament richtig steht, dann ist der Rest relativ einfach. Punkt Nummer 4 ist, dass deine Altersvorsorge geklärt ist. Viele investieren mittelfristig und sagen, ja, in 10 Jahren hole ich mir ein Haus oder so. Haus ist ein Eigenheim, das diskutiere ich jetzt nicht nochmal, das haben wir ja schon mal in diesem Podcast gehabt. Aber ja, dass du dir auch Gedanken machst, okay, wie soll das mit der Altersvorsorge aussehen? Ich würde mich jetzt nicht unbedingt auf den Staat verlassen, auch wenn jetzt die Aktienrente gekommen ist oder da der Startschuss gegeben wurde, würde ich mich jetzt da nicht unbedingt drauf verlassen, sondern kümmere dich einfach selber drum und mach dich da selber schlau, geh nicht, ah ja, andere investieren in ETFs, also kann ich das auch, sondern die meisten lassen halt solche Dinge weg, wie, okay, wie kann ich die zum Beispiel steueroptimieren, was mache ich denn, wenn ich im Alter gesundheitlich nicht mehr ganz so fit bin, wer verwaltet das Ganze? Solche Dinge gehören einfach dazu. Das heißt, allein die Steueroptimierung und dieses Sicherstellung, dass dieses Geld auch verwaltet wird und auch immer zur Verfügung steht und es auch völlig egal ist, wie lange du lebst, das kriegst du halt mit einem normalen ETF-Depot nicht hin. Und da solltest du dir halt Gedanken machen, wie du das richtig aufbaust. Und ja, da solltest du halt mit jemandem sprechen, der sich da auskennt. Und ja, das ist auf jeden Fall der nächste und vierte wichtige Punkt. Punkt Nummer 5 ist etwas Spezielles. Da werde ich wahrscheinlich auch mal ausführlicher drüber sprechen, weil es bei mir im privaten Umfeld ja häufiger schon dazu kam leider, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Im Sinne von, okay, natürlich sprechen wir bei Versicherungen drum, was passiert denn finanziell im Fall der Fälle? Was ist, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was ist, wenn ich im Krankenhaus liege? Was ist? Die Frage, die aber die wenigsten stellen, ist zum Beispiel, wer kann denn mit so einer Versicherung sprechen, wenn ich wirklich so raus bin, dass ich selber nicht mehr kommunizieren kann, wenn ich selber gerade nicht mehr ansprechbar bin, wenn es mir richtig, richtig dreckig geht? Wer kann ja für mich da mit Versicherung sprechen, wer kann mit Ärzten sprechen, wer kann denn Entscheidungen treffen? Und es ist nicht so, dass es irgendwie der Ehepartner, die Lebensgefährtin, die Eltern oder die Kinder machen dürfen. Das kann unter Umständen sein, ist aber gesetzlich anders geregelt, weil der Gesetzgeber sagt, dass bestimmte Leute nur eingesetzt werden dürfen, wenn du das mit dem freien Willen schon entschieden hast. Wenn du jetzt natürlich dann irgendwie, und wir malen jetzt hier wirklich den Teufel an die Wand, im Koma liegst oder Demenz oder Alzheimer hast oder ja eine schwere Behinderung, dann hast du keinen freien Willen mehr, in Anführungszeichen. Dann bist du geschäftsunfähig, dann darfst du keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, dann kannst du nicht mehr entscheiden, wer soll denn das machen oder nicht. Und es geht so weit, dass man sagt, okay, ist eine Patientenverfügung vorhanden und wer setzt diese Patientenverfügung durch? Wer spricht mit den Ärzten? Wer bespricht mit den Ärzten, wie die Patientenverfügung durchgesetzt wird und umgesetzt wird? Und solche Dinge bleiben einfach meistens hinten rausfallen, weil die meisten sagen, ja, irgendwie, da kümmert sich meine Familie drum. Was sie erstens in den meisten Fällen gar nicht darf. Zweitens im Worst Case sogar eine dritte fremde Person eingesetzt wird, die das Ganze macht. Und drittens auch ein Aspekt, warum ich das für mich zum Beispiel jetzt schon geregelt habe, dass ich meiner Familie diese Entscheidung gar nicht mehr aufbürden will. Also ich habe ganz klar definiert, wenn mir was passiert, das und das wird gemacht und das bitte nicht. Und dann nehme ich diesen Druck raus. Weil ich war schon selber in der Situation, dass man darstellt, okay, was hätte die Person denn gewollt? Und es sind Gedanken, die nicht so cool sind. und die ich jetzt quasi dann quasi meiner Family ersparen möchte. Und die müssen sich keine Gedanken mehr drum machen. Deswegen war das auch für mich so ein Punkt. Also sowas wie Notfallplanung, Vorsorge von Macht, Patientenverfügung. Große, große Bitte von meiner Seite aus, dass du das Ganze einfach regelst. Punkt Nummer 6 ist, du kaufst Vermögenswerte und vermeidest Verbindlichkeiten. Das ist, habe ich glaube auch schon öfters erklärt, dieses Vermögenswerte, Verbindlichkeiten. Wenn du Rich Dad, Poor Dad gelesen hast, kennst du es auch. Aber das war einer so der größten Game Changer, die ich hatte, dass man ja Vermögenswerte kaufen sollte und nicht Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten, kurz erklärt, Vermögenswerte sind alles Dinge, die dir Geld in die Tasche bringen. Vermögenswerte sind all die Dinge, die dir Geld aus der Tasche ziehen, also weniger Geld. Vermögenswerte, da zählen die meisten so ihr Bankkonto oder sowas auf, ist auch ein Vermögenswert, wenn du gewisse Zinsen bekommst, aber wenn man es dann nach Steuern und Inflation meistens berechnet, wird es eher schwierig. Das heißt, du solltest gucken, dass ja die Steuern und die Inflation quasi berücksichtigt sind und du am Ende trotzdem mehr Geld hast. Sowas wie eine Investition in deine Bildung, also wenn du studiert hast oder im Studium bist, Ausbildung gemacht hast, Weiterbildungen machst, das sind alles Investitionen, die dir im Endeffekt nachher mehr Geld bringen und auch Vermögenswerte sind. Vermögenswerte sind Aktien, sind Immobilien, die du vermietest. Also solche Dinge sind alles Vermögenswerte. Verbindlichkeiten dagegen sind Dinge, die dir Geld aus der Tasche ziehen. Das sind Abos, das sind deine ganz normalen Fixkosten, ist dein Auto, das dir Geld kostet und im streng genommen eigentlich auch dein Eigenheim oder dein angestrebtes Eigenheim, weil du grundsätzlich jetzt erstmal kein Vermögen dadurch aufbaust, beziehungsweise es dir nicht mehr Geld in die Tasche bringt, sondern dir eigentlich, ja, wenn du auf dein Konto guckst, wirst du sehen, dass da die Finanzierungsrate abgezogen wird und du jetzt nicht wirklich Vermögen aufbaust und dich ja über Jahrzehnte lang an so eine Immobilie gebunden hast. Von daher treff da die Entscheidung und wenn du dir mal anschaust, okay, kannst du dir zum Beispiel ein Haushaltsbuch machen und anschauen, wo fließt denn das Geld hin? Kaufe ich damit Vermögenswerte und Verbindlichkeiten? Und du wirst relativ schnell merken, das meiste Geld geht für Verbindlichkeiten raus und nicht für Vermögenswerte und dann kannst du gucken, an welcher Stelle du da drehen kannst. Und der Punkt Nummer 7, der war jetzt auch nicht in dem Newsletter dabei, ist, du verfolgst einen, und zwar deinen Plan. Das habe ich jetzt ganz stark gemerkt in den letzten Wochen und habe viele Gespräche geführt und heißt, ja, ich könnte noch das hier machen. Da habe ich mit dem noch gesprochen, der hat mir noch das gesagt und ich habe mit dem noch gesprochen und der findet das gut und hier, das ist alles cool, dass man sich mit anderen Leuten unterhält. Über Geld spricht man viel, viel zu wenig. Aber du musst halt sattelsicher sein in den Dingen, die du tust. Und es ist sehr verführerisch. Man sagt ja immer, das Gras auf der anderen Seite ist grüner. Und natürlich ist es geil, wenn Kollegen in Bitcoins, in Einzelaktien investieren. Hier, ich habe mega Rendite gemacht und NFTs und hier und da. Und das ist alles cool. Und du machst hier halt pokelig. Ja, ich habe gerade meinen Versicherungstermin gemacht. Ich habe meine Existenz abgesichert und habe meine Altersvorsorge. Und jetzt mache ich einen ETF-Sparplan. Das klingt langweilig. Das andere ist viel cooler. Es gibt einen coolen Satz, den habe ich mir sehr, sehr stark eingeprägt. Reichtum ist laut, Vermögen ist leise. Und meistens sind die einfachen Sachen die deutlich effektiveren, als wenn ich hier mega Aufwand reinstecke und versuche hier besser als alle anderen zu sein und cleverer als alle anderen zu sein. Und da wirst du relativ schnell feststellen, du bist vermutlich, zumindest in Finanzsachen, nicht clever als alle anderen. Und es soll jetzt gar nicht despektierlich gemeint sein, sondern wenn es sogar Studien gibt, dass irgendwelche Affen Fondsmanager schlagen in Anlagestrategien, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also dann könntest du auch einem Fondsmanager sagen, dass er nicht intelligent genug ist, um Geld anzulegen. Von daher, mach dich mit dem vertraut, was dein Plan ist, was du mit deinem hoffentlich Berater angesprochen hast. Und überleg dir, welche Schritte dort gemacht wurden, warum die gemacht wurden. Und dann bleibst du bitte bei diesem Plan. Das heißt nicht, dass du stur dran festhalten musst und keine Optimierung oder sowas gemacht werden. Optimierungen sind immer da, weil Finanzen sind sehr flexibel. Dein Leben ist flexibel und so müssen sich deine Finanzen auch anpassen können. Aber trotzdem hast du einen grundlegenden Plan und den solltest du auch verfolgen. Also, du verfolgst einen und zwar deinen Plan. Genau, das waren jetzt die 7 Tipps. Ich wiederhole sie vielleicht nochmal, dass du, der erste Tipp ist, dass du dich zuerst bezahlst, Der zweite ist, dass du separaten Notgroschen hast, dass du deine Existenz abgesichert hast, die Altersvorsorge geklärt, dass du über den Tellerrand hinausblickst und deine Notfallplanung machst, Vermögenswerte kaufst statt Verbindlichkeiten und zu guter Letzt einen Plan verfolgst, der dich und deine Finanzen weiterbringt. Gut, das waren die 6+1 Tipps, die ich dir in der heutigen Podcast-Folge mitgeben wollte. Wir sind jetzt bei ca. 15 Minuten und ich habe das Gefühl, das reicht auch für heute. Wie gesagt, den Newsletter kann ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Das heißt, wenn dir der Podcast gefällt, wird dir der Newsletter noch besser gefallen. Falls es noch irgendwelche Themen, Vorschläge oder sowas gibt, dann gerne her damit. Schreib mir einfach da eine kurze Nachricht, wenn dir der Podcast gefällt, auch gerne bewerten. Und damit ist dieser kleine Werbeblock auch vorbei. Ich wünsche jetzt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.